2006 waren sie plötzlich da, flächendeckend. Die schwarz-rot-goldenen Wimpel an den Autos, die nationale Schminke und Deutschland-Trikots galore. Schland, yeah. Endlich wieder Flagge zeigen, stolz sein aufs eigene Land. Patriotismus, ole. Allerdings erzählt die Ex-Nationalspielerin Tugbah Tekkal in der Doku Einigkeit und Recht und Vielfalt, dass sie damals auch angeraunzt worden ist, wenn sie zum Beispiel das deutsche Trikot anhatte. Jetzt tragen die schon sowas. Die, damit sind Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gemeint. Der WDR-Journalist Philipp Awonu hat sich gefragt, wie viel Vielfalt die Deutschen im Fußball abkönnen. Und die besagte Doku läuft heute Abend im Ersten. Guten Morgen, Herr Awonu.
Guten Morgen.
Tugbah Tekkal ist der helle Wahnsinn in ihrer Doku, finde ich. Eine so gute Gesprächspartnerin für ihr Thema. Das Gleiche lässt sich über Jonathan Tah sagen und ihre weiteren Protagonisten. Ich vermute mal, zu Beginn der Arbeit hatten sie jede Menge Ideen und auch Kontakte, wen sie anfragen wollen, wen sie dann reinnehmen. Wie oder wonach haben sie die Leute dann letztendlich ausgewählt?
Wir haben versucht, ein möglichst breites Spektrum in diesem Film reinzubekommen, denn das ist, was dieser Film sein will. Ein Angebot an verschiedensten Perspektiven, ein Angebot, sich ein eigenes Bild zu machen zu einem Thema, das nicht so ganz leicht zu greifen ist, weder im Fußball noch in der deutschen Gesellschaft, nämlich Vielfalt, herkunftsbasierte Vielfalt. Wir waren dann froh, dass Menschen erstmal überhaupt bereit sind, darüber zu sprechen, denn innerhalb der Sportwelt ist das ein Hot Topic. Deswegen ist es für uns schön gewesen zu wissen, dass beispielsweise ein Jonathan Tah, ein aktueller Nationalspieler, ein deutscher Meister, dass der sagt, hey, dieses Thema ist wichtig und ich möchte darüber sprechen. Deswegen war uns wichtig, mit Leuten zu sprechen, die wirklich bereit sind und die sich wirklich auch sicher fühlen in diesem Thema und die deshalb mit uns sprechen und nicht, weil sie da irgendwie Image gewinnen oder sonst was sich davon erhoffen.
Damit haben sie es sogar geschafft, Leute wie mich für Fußball zu interessieren. Tekkal beschreibt da drin ganz eindringlich ihre Faszination für den Sport, wie er ihr Selbstbewusstsein gegeben hat, als sie noch klein war und wie sie heute versucht, Mädchen genau dieses Gefühl zu vermitteln in ihrer Organisation, die heißt Scoring Girls. Sie zeigen auch, wo und wie und dass das funktioniert, Fußball als Integrationsmaschine. Aber Tekkal und andere, wie zum Beispiel Gerald Asamoah, die beschreiben auch die Rückseite davon, wie ihnen abgesprochen wird bei diesem nationalen Ding namens Fußball überhaupt auch nur irgendeine Rolle zu spielen und sei es auch nur die des Zuschauers. Was überwiegt, wenn wir über diesen Sport sprechen? Die integrative Kraft oder die zersetzende?
Ich glaube, dass es uns ein Anliegen ist, in diesem Film nicht diese Entweder-Oder-Fragen zu beantworten.
Aber Sie haben sicherlich eine Antwort sich gebildet.
Sondern ambivalent zu sein und diese Ambivalenz auch zuzulassen. Meine persönliche Antwort ist, dass die integrative Kraft des Fußballs überwiegt. Mhm. Da bin ich mir nach den Gesprächen, die ich führen konnte und nach einer langen Recherche relativ sicher, dass Fußball in der Zusammensetzung, wie wir ihn mittlerweile konsumieren können, in der Art, wie die Mannschaft aussieht und was sie ausstrahlt, dass das definitiv einen ganz großen repräsentativen Effekt hat für viele Menschen mit Migrationsgeschichte und dass gleichzeitig auch aus der Mehrheitsgesellschaft der größere Teil der Bevölkerung sich absolut freut, dass diese Mannschaft so aussieht, wie sie aussieht. Und insofern kann man, glaube ich, dieses Team und auch den Fußball als Ganzen durchaus als integrative Kraft beschreiben und wahrscheinlich ist diese Power auch größer als das, was möglicherweise zersetzend ist.
Sie haben gerade die Repräsentanz angesprochen, die Frage, ob und inwiefern man sichtbar ist. Ihre Gesprächspartner machen jedenfalls klar, also Tekkal und Asamoah zum Beispiel, dass sie ihre Erfolge nicht nur für sich selbst oder für ihre Mannschaft errungen haben, sondern ganz klar auch für ihre jeweilige Community, also für die Leute, denen von anderen das Deutschsein-Können abgesprochen wird. Gerald Asamoah beschreibt hier, was ihm widerfahren ist nach entscheidenden Schüssen.
Und jetzt war es so, ganz Deutschland kannte dich. Es ist egal, wo ich war, auch wirklich schwarze Menschen, die dich auf der Straße getroffen haben und waren, ey, ich bin dir dankbar.
Ich bin dir dankbar, er beschreibt, wie ein Ü50-Mensch Mann vor ihm auf die Knie sinkt, um ihm zu danken. War Ihnen das klar, wie wichtig diese Erfolge beispielsweise von Asamoah für andere schwarze Deutsche war oder auch generell für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte?
Also ich hatte da schon ein Gespür dafür, aber diese Recherche hat mir das nochmal viel intensiver gezeigt, wie stark die integrierende Kraft von Fußball sein kann und wie wichtig auch der Faktor Repräsentation ist für marginalisierte Gruppen. Und dass es da gar nicht so sehr um politische Statements oder um explizit kommunizierte Haltungen von Spielern geht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Kraft des Fußballs vor allem darin liegt, dass diese Menschen etwas machen, was sehr viele hier im Land interessiert und dass sie damit sichtbar sind, mit dem, was sie gut können. Und das muss nicht zwingend Reden sein oder Interviews geben oder Statements abgeben.
In Ihrem Film hören wir den Bildungsforscher Aladin El-Mafalani. Der macht eine ganz interessante Beobachtung, wenn er sagt, wenn es Deutschland wirtschaftlich und fußballerisch gut geht, wie zur WM 2014 in Brasilien, dann dürfen die Menschen mit Migrationsgeschichte mit dabei sein und auch dazugehören. Sobald es im Fußball und wirtschaftlich nicht so läuft, so wie jetzt, dann nicht. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich denke, dass sie auf jeden Fall begründbar ist, insofern als dass wir Beispiele haben, die das durchaus zeigen. Beispielsweise die Debatte um Mesut Özil, bei aller berechtigten Kritik, die es an ihm gab, wurde doch auch sehr stark das Sportliche aus an seiner Person und an seinen Aktionen festgemacht. Da ist definitiv mit doppelten Standards gearbeitet worden und das ist ein Muster, das Fußballspieler vielfach beschrieben haben, nicht nur in Deutschland, dass ihnen, sobald die sportliche Leistung nicht stimmt, das Deutschsein oder das Dazugehören abgesprochen wird. Ich erinnere an Karim Adeyemi, das aktuellste Beispiel, der im Champions-League-Finale für Dortmund auf dem Platz stand, Chancen vergeben hat und danach von rassistischen Kommentaren im Netz überhäuft worden ist. Also das ist ein Muster, was leider Realität ist.
Und Sie gehen dem nach und haben auch, um das irgendwie valide zu unterfüttern, eine Umfrage gestartet, die jetzt, bevor die Doku überhaupt da war, schon für Empörung gesorgt hat. Dieser Umfrage nach, Sie haben das beauftragt bei einem Institut, das sowas macht, bei Infratest DIMAP. Der Umfrage nach wünscht sich ein Fünftel der Deutschen eine weißere deutsche Fußballnationalmannschaft. Das hat im Vorfeld ziemlich für Wellen gesorgt. Auch Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, hat gesagt, er ist empört und so eine scheiß Umfrage. Verstehen Sie die Aufregung darüber?
Was ich verstehe, ist, dass viele Menschen diese Umfrage mit zu wenig Kontext erreicht hat und dass sie dann erstmal für Unverständnis gesorgt hat oder sogar für Empörung, weil warum würde man so etwas machen? Wir hatten ganz klare Gründe, das zu machen, nämlich sind wir im Laufe der Recherche auf rassistisch konnotierte Aussagen gegenüber der Nationalmannschaft gestoßen. Aussagen genau darauf schließen lassen, dass die Vielfalt in diesem Team nicht von jedem in Deutschland akzeptiert wird und uns war wichtig zu verstehen, inwiefern diese Aussagen, auf die wir vereinzelt gestoßen sind, einen ausreichend großen Teil der Bevölkerung ausmachen, weil wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätten wir das in unserem Film nicht besprochen. Deshalb ist diese Umfrage in Auftrag gegeben worden, um das quasi wissenschaftlich abzusichern, dass wir da einen bedeutenden Teil des Meinungsspektrums abbilden.
Ich stimme Ihnen zu, dass es wirklich kontextabhängig ist. Diese Umfrage spielt bei Ihnen eine Rolle, ich glaube in Minute 37. Die ganze Doku ist eine Dreiviertelstunde lang, also das eine ergibt sich da aus dem anderen, aber dennoch lautet der Vorwurf, ich paraphrasiere das mal, Sie fragen das ja in die Leute regelrecht rein.
Das ist, glaube ich, auch ohne Kontext ein Gedanke, den ich nachvollziehen kann. Aber wenn man sich die empirische Sozialforschung ansieht, die funktioniert so. Um rassistische Haltungen wissenschaftlich überprüfen zu können, müssen wir sie leider reingeben. Wir müssen sie reprozieren. Schauen Sie sich die Studie der Mitte beispielsweise an. Eine sehr renommierte, anerkannte Studie, die dafür nie in der Kritik stand, wie sie ihre Daten erhebt und viele andere Erhebungen auch nicht. Da werden Sätze abgefragt, wie der Nationalsozialismus hatte auch gute Seiten. Sätze, die zu Recht für Empörung sorgen, wenn man sie liest. Und so war das auch im Fall unserer Umfrage. Deswegen kann ich die Empörung für sich verstehen. Aber das ist leider die Art, wie solche Umfragen gemacht werden müssen. Und das ist auch in der Wissenschaft Konsens.
Ich fand Ihre Doku, muss ich sagen, ausgezeichnet. Für mich ergab das auch Sinn, als ich die Umfrage dann im Kontext sah. Ich finde sie filmisch Wahnsinn. Ich staune auch, was Sie in Komplexität in einer Dreiviertelstunde abbilden konnten. Ich will aber vielleicht noch so zwei kleine Punkte antippen, wo ich denke, also zum einen ist jetzt einfach, habe ich das Gefühl, wenn 2024 eine Doku rauskommt, dann muss der Presenter, in dem Fall Sie, vor irgendwie einer Mindmap stehen und da so kleine Post-its und Fotos draufkleben wie ein Profiler irgendwie im Tatort, wo ich mich frage, muss das denn sein? Jetzt kann ich Sie ja fragen, muss das sein?
Es muss sicherlich nicht sein. Das ist eine stilistische Entscheidung gewesen. Die kann man gut finden, die kann man nicht so gut finden. Das ist ja auch nicht der Anspruch dieses Films, dass man alles daran toll finden muss. Wichtiger ist, glaube ich, der Inhalt. Und ich denke, den haben wir nachvollziehbar in diesem Film klargezogen.
Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen, stelle aber trotzdem noch eine zweite unbequeme Frage. Was ich auch immer nicht
Gerne.
ganz verstehe, ist, wieso in hochemotionalen Momenten, und Ihr Film ist voll davon, mir als Zuschauerin immer noch vermittelt wird durch Geigengeschluchze oder wenn es euphorisch zugehen soll, durch Bombastgetrommel, was ich zu fühlen habe. Ich merke es doch selbst.
Die Kritik nehme ich an. Ich glaube, ein paar Menschen sehen das so. Ich höre auch sehr anderes Feedback zu der Art, wie wir das erzählerisch gelöst haben, sei es jetzt die Musik, sei es die Meinung. Ich glaube, das ist jetzt wirklich im Bereich des Geschmacks. Und meine persönliche Haltung als Autor ist, dass visuelle Storytelling im Jahr 2024 so funktionieren kann, gerade auch wenn man Zielgruppen im Blick hat, die eher kurze Aufmerksamkeitsspannen hat, die diese Art von Storytelling gewohnt sind. Ich glaube, da ist es einfach eine Frage des Geschmacks, aber ich verstehe, dass das für den einen oder anderen oder für die eine oder andere vielleicht dann too much ist. Das ist vollkommen in Ordnung.
Ich empfehle auf jeden Fall ganz nachdrücklich, diese Doku zu sehen, und zwar mit der größtmöglichen Aufmerksamkeitsspanne. Einigkeit und Recht und Vielfalt heißt die, ist heute Abend im Ersten zu sehen. Wenn Sie jetzt schon nicht mehr warten können, machen Sie sich über die ARD-Mediathek her, da ist sie auch zu finden. Ich finde, da ist wirklich in einer Verdichtung gelungen, komplexe Fragen zu stellen, die uns mit Sicherheit über die EM hinaus beschäftigen werden. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei dem Urheber dieser Dokumentation, bei Philipp Avoc. Bruno, schönen Tag für Sie.